Das Vieh stirbt. Die Freunde sterben. Endlich stirbt man selbst. Doch nimmer mag ihm der Nachruhm sterben, welcher sich Guten gewann. Das Vieh stirbt, die Freunde sterben, endlich stirbt man selbst. Doch eines weiß ich, das immer bleibt, das Urteil über den Toten. Ein Auszug aus der Edda. Grüß dich, Hel. Ich habe ihnen gesagt, ich werde eine Geschichte über dich erzählen. Aber wie? Wie so oft, wenn ich mich auf die Spuren der großen Göttin begebe, dann finde ich hier ein kleines Aufblitzen, dort ein Aufblinken, in der Geschichte eines anderen, meist männlichen Helden. Und so ist es auch mit dir. Wenn ich die Worte Hel, Göttin in die Suchmaske meines Browsers eingebe, dann finde ich Bilder. Bilder über Bilder, Zeichnungen, Comics, Filmplakate. Und die meisten von ihnen zeigen dich als abstoßend, gruselig, eklig. Die eine Hälfte deines Gesichts ist weiß. Jung, schön, das Gesicht einer Frau. Und je nachdem, welche amerikanische Schauspielerin dich gerade darstellt, ein eher rundliches oder ein etwas länglicheres Gesicht. Die andere Hälfte deines Gesichtes, Hel, zeigen sie meist so. Hautfetzen, die herabhängen. Rohes, verwesendes Fleisch, Gewürm, das aus einer Augenhöhle kriecht. Abstoßend, eklig, gruselig. Je gruseliger, desto mehr Klicks. Je ekliger, desto besser. Und je abstoßender, desto größer der Abstand zu dir. Und die gefühlte Wahrscheinlichkeit, dass es dich gar nicht wirklich gibt, außer in den Hirnen der Zombie-Filmemacher. Aber bist du wirklich so, Hel? Der Maler Peter Engelhardt sieht dich anders. Auf dem Bild, das vor mir liegt, stehst du im Eingang einer großen Höhle. Die eine Hälfte deines Gesichtes ist hell, die andere dunkel, im Schatten, ungreifbar, unbeschreibbar. Zu deinen Füßen, ja, Schädel, Knochen, das, was am längsten übrig bleibt von diesem Körper, den wir eine Zeit lang bewohnen. Eine Brust verhüllt, eine nackt, so stehst du vor dieser Höhle. Eine Hand deutet nach hinten und gebietet denen, die dort ruhen, zu bleiben. Die andere Hand streckst du mir entgegen, einladend, willkommen heißend. Du lächelst nicht auf diesem Bild, du bist neutral. Und irgendwie, Hel, erscheint es mir, als ob dieses Bild mehr mit mir zu tun hat. Wenn ich im Internet weiter nach dir suche, dann finde ich als nächstes Worte. Und zwar allen voran die Worte des isländischen Dichters Snorri. Im 13. Jahrhundert schrieb er Teile der Edda nieder und ganz zweifelsohne liebte Snorri die nordische Mythologie und wollte das Seine dazu beitragen, das alte Wissen zu erhalten. Von Snorri wissen wir auch über deine Familie Bescheid. Dein Vater ist Loki. Loki, der Unberechenbare. Loki, der Gott des Schabernacks. Loki, der Trickster. Deine Mutter ist Angerboda, eine fürchterliche Riesin. Deine Geschwister sind die Midgard-Schlange und der Fenris-Wolf. Hel, was für ein Stammbaum! Snorri beschreibt auch dich recht ausführlich. Er schreibt, dein Saal heißt Elend, deine Schüssel heiße Hunger. Dein Messer heiße Gier und dein Knecht nenne man Trägheit. Deine Magd heiße Langsamkeit. Deine Schwelle werde Einsturz genannt, dein Bett Kümmernis und der Vorhang an deinem Bett dräuendes Unheil. Aber Hel, Snorri war ein christlicher Theologe. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber die Geschichte schreiben meistens die Sieger. Und von Hel zu Hell ist es nicht weit. Die Bilder der Hölle, des Fegefeuers, das uns alle erwartet, wenn wir uns nicht so verhalten, wie von obriger Seite gewünscht, die sind uns vertraut. Es ist auch nicht weit von Hel zu Holle, aber das ist eine andere Geschichte. Die germanische Wortwurzel Hel bedeutet nämlich einfach nur verdecken, bedecken, verstecken, unsichtbar machen. So wie der Schnee im Winter die Erde bedeckt, damit unten im Dunkeln neues Leben entstehen kann. Ist das wirklich so schrecklich, Hel? Vielleicht finde ich dich am Ende gar nicht in meinem Computer. Wo bist du in meinem Leben, Hel? Bist du im Rascheln der Blätter, die nun im November auf dem Boden liegen, kurz vor dem Verfall? Treffe ich dich im Garten, wenn ich zwischen Komposthaufen und Beet stehe und wahrnehmen kann, dass alles vergeht und alles neu entsteht? Ich habe ihnen gesagt, ich werde eine Geschichte über dich erzählen. Und das werde ich tun. Es ist die Geschichte vom Sonnengott Balder, dessen Schicksal es war, hinabzusteigen in das Reich der Todeshüterin. Und ganz am Ende der Zeit bei Ragnarök wieder aufzuerstehen. Übrigens auch ein Motiv, das mir recht bekannt vorkommt. Wenn ich nun also diese Geschichte erzähle, Hel, dann bitte ich dich, mich zu führen. Hilf du mir, zu unterscheiden zwischen hell und dunkel, zwischen dem, was ich auf dem flimmernden Bildschirm von dir finde, und dem, was ich selbst ganz tief in mir über dich weiß. Endlich war sie angelangt. Ein langer Weg lag hinter ihr, doch nun hatte sie den Fluss erreicht. Sie stand am Gjöll. Der reißende Fluss rauschte zu ihren Füßen, und einen Moment lang stand sie einfach da und starrte aufs Wasser. Erinnerungen stiegen in ihr hoch. Sie vermisste ihren Bruder. Wie gern hätte sie noch einmal ihre Nase in seinem Fell vergraben und ihm ein dunkles, behagliches Grollen entlockt. Doch dann schüttelte sie die Bilder ab und sie setzte ihren Fuß auf die Gjöllerbrü. Die große Brücke ragte grau und karg und angsteinflößend vor ihr auf, doch sie ging den ganzen Weg zur anderen Seite. Und als sie ihren Fuß auf das jenseitige Ufer setzte, da wusste sie, dass es kein Zurück gab, nur den Weg nach vorn. Sie sah sich um. 9 Reichen sollte sie vorstehen als große Herbergsmutter, und so machte sie sich ans Werk. Als erstes kleidete sie die Gjöllerbrü mit Gold aus, denn die hier ankamen, sollten den Weg nach Helheim gerne gehen, getrost und nicht voller Angst und Schrecken. Dann bat sie ihre Freundin Modgud was zorniger Kampf bedeutet, sich an der Brücke aufzustellen. Und all jene, die hier um Einlass baten, nach ihrem Namen und ihrer Herkunft, kurz nach ihrer Geschichte zu fragen. Dann schuf sie den Saal. Und es war ein großer Saal mit hohen Wänden, prunkvoll geschmückt. Und da waren lange Tafeln und Bänke und da waren Ruhestätten. Kurz, alles war bereit für die Ankunft der Toten. Und dann setzte sich Hel auf ihren Thron und wartete. In Asgard, der Welt der Götter indessen, lag Odins Frau Frigg auf ihrem Lager und träumte. Es war ein schwerer Traum, ein Albtraum. Sie träumte von ihrem Sohn Balder. Balder war der Liebling aller Götter. Er war der Gott des Frühlings und der Freude, der Gott des Lichtes, und alle liebten Balder. Doch niemand liebte ihn so wie seine Mutter Frigg. Und in diesem Traume nun sah Frigg, wie Balder von Hel entführt und in ihr Reich verschleppt wurde. Schweißgebadet wachte Frigg auf, und sie ging zu Odin und erzählte ihm den Traum. Voller Sorge sattelte Odin sein achtbeiniges Pferd Sleipnir und ritt geradewegs in die Unterwelt. Hier wollte er eine alte Seherin aufsuchen, die schon seit langer Zeit in Helheim weilte. Und tatsächlich, als Odin in Hels Halle ankam, sah er große Geschäftigkeit und er fragte die alte Seherin, was vor sich gehe. »Oh ja«, sagte die alte Seherin, »die Geschäftigkeit, die du hier siehst, ist zu Ehren Balders. Die Ankunft des Sonnengottes steht bevor und da braucht es ganz besondere Vorbereitung.« Odin sah seine schlimmsten Befürchtungen erfüllt und er trieb sein Pferd zur Eile und ritt wieder in die Oberwelt. Und er berichtete Frigg, was er gehört hatte. Und Frigg beschloss, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Tod Balders zu verhindern. Und so machte sich Frigg auf den Weg. Und sie nahm jedem Gott, jedem Menschen, jedem Riesen, dem Feuer und dem Wasser, jedem Tier, jeder Pflanze, jedem Stein und jedem Ding das Versprechen ab, Balder niemals ein Leid zuzufügen. Alle versprachen es. Als Frigg jedoch nach Hause zurückkehrte, da sah sie auf einer Eiche vor dem Tor von Valhall einen kleinen Mistelzweig, den sie zuvor übersehen hatte. Frigg war müde und sie wollte nach Hause, und so beschloss sie, dem Mistelzweig keine weitere Beachtung zu schenken. Er war klein und schmächtig und sie glaubte nicht, dass er Balder ein Leid zufügen könne. Als die Götter erfuhren, dass jedes Geschöpf sein Versprechen gegeben hatte und dass Balder in Sicherheit war, da gaben sie ein großes Fest. Und aus Übermut machten sie die Probe aufs Exempel. Und sie schleuderten jede nur erdenkliche Waffe gegen Balder. Doch es stellte sich heraus, dass Balder tatsächlich unverwundbar war. Frigg sah dem Treiben lächelnd zu. Und da näherte sich ihr eine alte Bettlerin. Und im Handumdrehen waren die beiden Frauen in ein Gespräch vertieft. »Habt ihr wirklich jedem Wesen das Versprechen abgenommen, Herrin?« fragte die Bettlerin. »Oh ja, außer dem kleinen Mistelzweig draußen auf der Eiche vor dem Tor. Er ist so klein und schmächtig. Ich glaube nicht, dass er Balder etwas zuleide tun kann.« Und schon bald verabschiedete sich die alte Bettlerin, verließ die Halle und legte den verschlissenen Mantel ab, und zum Vorschein kam Loki. Loki hasste Balder. Dieses Bübchengesicht, diese Schönheit, diese Tugend, dieses Licht aus jeder Pore und die Tatsache, dass jeder Balder liebte. Loki verabscheute ihn und ersann, wie er Balder loswerden könne. Und nun hatte ihm der Zufall die nötige Waffe in die Hände gespielt. Und Loki ging nach draußen vor die Tore von Valhall und er pflückte den Mistelzweig und aus ihm schnitzte er einen Pfeil. Und mit diesem Pfeil ging er zurück zu den Festlichkeiten und er ging geradewegs zu Höder. Höder war ein Bruder Balders und Höder war blind. Und so saß er mürrisch am Rande, denn er konnte nicht mittun bei dem Wettstreit der Waffen gegen Balder. Loki neigte sich zu Höder und flüsterte ihm ins Ohr, »Möchtest du auch mittun?«
»Ich kann ja nicht, ich sehe doch nichts.«
»Das, mein Lieber, tut nichts zur Sache. Komm mit mir, komm, komm, ich habe einen Bogen. Alles, was du tun musst, ist, die Sehne zu spannen. Ich werde für dich zielen.« Gesagt, getan. Leuchtenden Gesichts stellte sich Höder auf, nahm den Bogen, spannte die Sehne, in die Loki den Mistelpfeil eingelegt hatte, und ließ die Sehne schnellen, und der Pfeil traf Balder, und Balder brach tot zusammen. Ein Aufschrei unter den Orsen. Alle wollten sich auf Loki stürzen, doch Odin sprach ein Machtwort. Denn schließlich hatte Loki ja nur dazu beigetragen, dass Balders prophezeites Schicksal sich erfüllte. Und so blieb den Göttern nichts übrig, als eine Abschiedsfeier für Balder zu gestalten. Sie bauten eine Barke. In die legten sie den toten Sonnengott. Sie steckten Fackeln ringsumher. Am Ufer stand Balders Frau, Nanna. Und als die Fackeln entzündet wurden und das bleiche Gesicht Balders beleuchteten, da brach Nanna vor Kummer tot zusammen. Und so legten sie Balders Ehefrau neben ihn in die Barke und sandten das Boot flussabwärts. Und in dem Moment schien es den Göttern und den Menschen, als ob die Welt sich verdunkelte. Die Götter vermissten ihren Sonnengott schmerzlich. Niemand aber vermisste ihn mehr als seine Mutter, Frigg. Sollte ihr geliebtes Kind wirklich für immer in den Armen Hels ruhen? Würde sich die Hüterin des Totenreiches nicht vielleicht erweichen lassen und den Goldenen, den Schönen, wieder freilassen? Schließlich hielt es Friggs Sohn, Hermodor, nicht länger aus. Er konnte es nicht mit ansehen, wie seine Mutter vor Kummer verging. Und so beschloss er, in die Unterwelt zu reiten und Hel um die Herausgabe Balders zu bitten. »Nimm Sleipnir«, sagte Odin zu seinem Sohn. »Er kennt den Weg bereits.« Und so ritt Hermodor auf dem achtbeinigen Pferd Odins bis vor Hels Thron. Und tatsächlich, da sah er ihn, seinen Bruder, da saß er auf der anderen Seite der Halle, bleich zwar, aber wohlauf, und neben ihm seine Gattin. Und Hermodor wandte sich an Hel und bat sie, seinen Bruder freizulassen. Lange bemühte er sich vergeblich, die Göttin zu erweichen. Doch nach einer langen Zeit, in einer Stimme so tief wie die tiefste Höhle und so trocken und raschelnd wie verfallende Blätter im Herbst, sagte Hel: »Die Toten bleiben tot. Wer zu mir gelangt, der bleibt bei mir. Das gilt auch für Balder. Dennoch will ich die Bitte der Götter erfüllen, unter einer Bedingung. Jedes Geschöpf, sei es lebendig oder tot, muss um Balder weinen. Wenn auch nur einer seine Trauer verweigert, bleibt Balder bei mir.« Hermodor bedankte sich bei Hel und er wendete sein Pferd und er ritt geradewegs wieder in die Oberwelt. Als Frigg die Neuigkeit erfuhr, war sie frohen Mutes und sie schickte die Alben, ihre Boten, in alle vier Winde. Und die Boten sollten jedes Geschöpf bitten, um Balder zu trauern. Und alle stimmten sie zu, denn alle vermissten sie ihren Sonnengott.
Sogar die Steine ließen sich erweichen und weinten bittere Tränen. Doch dann trafen die Boten auf eine schreckliche Riesin namens Tök. Und sie verweigerte die Trauer.
»Ha! Um den ist es nicht schad«, sagte sie.
Und was immer auch die Boten versuchten, um ihr Herz zu erweichen, Tök blieb hart und weinte keine einzige Träne. Und so zogen die Boten zurück zu Frigg, niedergeschlagen, hoffnungslos. Die Riesin aber ging zurück in ihre Höhle, wandelte ihre Gestalt und hervor kam Loki. Was aus Loki wurde und das schreckliche Schicksal, das die Götter ihm zur Strafe für den Mord an Balder bestimmten, das ist eine andere Geschichte. Fest steht, dass Balder bei Hel bleiben musste. Eine lange Zeit, eine sehr lange Zeit blieb er in der Herberge der großen Mutter. Erst zu Ragnarök, der großen Schlacht am Ende aller Zeit, ersteht er auf, und da kehrt das Licht in die Welt zurück. Und Hel bleibt in Helheim, und Hel wartet.